Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Moin, hallo und servus, willkommen zu einer weiteren Ausgabe nach der Sommerpause unseres Podcasts Dreimal Digital. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz, das Trendthema des Jahres. Und wir möchten uns abseits des Hypes um ChatGPT und allen anderen Applikationen, die es da momentan so auf dem Markt gibt, kritisch mit der Frage auseinandersetzen, wie sinnvoll ist AI für Online-Händler? Hat es tatsächlich Mehrwerte oder ist es nur eins von vielen weiteren Buzzwords aus den letzten Jahren? Dazu begrüße ich heute in voller Besetzung Stefan Hamann, Michael Artuk und Markus Diekmann. Wie geht's euch heute?
Moin, moin.
Gut. Ja, super gut.
Ja, ihr habt gehört, es geht heute um AI, Artificial Intelligence oder KI, künstliche Intelligenz. Wer von euch hat bisher Berührungspunkte mit AI-Applikationen gehabt? Stefan?
Ja, also seit, seit 10 Jahren oder so. Ich bin ziemlich total für das Thema. Hatte so den Eindruck, wenn ich mir vorstelle, den Expo 2016 war das, glaube ich, wo AI schon ein großes Heads-up-Thema irgendwie war von dem ganzen Event. Da hatte ich noch den Eindruck, dass es halt komplett irgendwie in der Marketing-Ecke versandet. Also jeder hat sich das auf die Brust gestiegen. Ohne dass es tatsächlich, aus der Mehrwert und auch Perspektive tatsächlich schon das leisten konnte, was sich die Leute darunter vorgestellt oder auch versprochen haben. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv verändert. Also ich sag mal, so angefangen 2018, 2019, insbesondere natürlich irgendwo mit den Dingen, die aus der Richtung OpenAI entwickelt worden sind und vorgestellt worden sind. Also DALI zum Beispiel, diese Bildgenerierung oder eben GPT-2, GPT-3. Also die Vorläufergeneration eigentlich von ChatGPT, da ist sozusagen dieser ganze Trend in Richtung Generative AI entstanden. Und seitdem hat sich das, mit einer astronomischen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Also auch weiterentwickelt tatsächlich aus der Perspektive, dass man das in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Industrien und tatsächlich sinnvoll einsetzen kann. Ich hatte so den Eindruck, in der Vergangenheit war es sehr viel, Statistik zum Beispiel und sehr, sehr technisch und sehr, sehr speziell. Und jetzt kommen wir mehr und mehr eigentlich so in eine Generation von AI-Modellen rein, die deutlich breiter und pragmatischer einsetzbar ist. Ja, und ich meine natürlich, der Knaller jetzt Ende letzten Jahres von ChatGPT, ist aber natürlich so Mainstream-mäßig nochmal, die ganze Welt auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht. Und ich glaube, das ist, was viele Menschen halt oft unterschätzen, ist eben die Geschwindigkeit, in der diese Themen ab jetzt oder auch schon in der Vergangenheit iterativ weiterentwickelt werden. Also diese ganzen AI-Modelle nehmen von Daten, dadurch, dass viele Menschen das in der Breite nutzen, entstehen viel mehr Daten. Dadurch werden die Modelle beim nächsten Training noch besser und auch noch effizienter. Das heißt, man hat auf der einen Seite auf der Kostenebene ein Trend, der nach unten geht. Es wird im Prinzip günstiger, diese Modelle auch on scale einzusetzen. Und auf der anderen Seite werden die qualitativ halt immer besser. Und das ist ja lange nicht mehr nur auf Text beschränkt, sondern man kann im Grunde fast alle Domänen sich anschauen und überall findet man halt schon sehr, sehr starke und sehr gut einsetzbare Modelle.
Also ist das quasi mittlerweile in der Evolution aus so einer Spaßveranstaltung, sage ich jetzt mal, zu einem wirklichen Einsatzgebiet auch für die Industrie geworden.
Dass man heute wissen, ist vorher keine Spaßveranstaltung. Ich glaube, vorher haben, viele Unternehmen haben, dass sie so eine Marketing-Etikette betrachtet. Also ohne dass dahinter stand. Also immer, wenn irgendjemand versprochen hat, unser Produkt ist, AI optimized oder enhanced oder was auch immer. Wenn man dahinter geguckt hat, dann waren es halt meistens simple Statistiken oder sowas, oder ein linearer Forecast oder irgend so ein Quatsch, der nichts mit AI zu tun hat. So, und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verändert. In der Vergangenheit gab es aber in der Industrie zum Beispiel schon unzählige, Einsatzzwecke, hier Bilderkennung zum Beispiel, was ja auch schon vor 10 Jahren sehr gut funktioniert hat. Also ich sage mal, dass das jetzt wirklich einen praktischen Nutzen hat, das ist jetzt keine vollständig neue Entwicklung. Ich würde eher sagen, dass man das in der Breite und in der Qualität nutzen kann. Das ist sozusagen der eigentliche Mehrwert, der jetzt seit zwei bis maximal drei Jahren immer mehr zum Thema wird.
Michael, nutzt du das schon?
Also wir haben schon mit zum Beispiel Midjourney und ChatGPT ein bisschen Content erstellt. Wir haben sogar schon mal ein bisschen rumgecodet damit, ne? Ich weiß, dass Stefan da ganz tief in dem Thema schon lange drin ist. Ne? Deswegen fand ich seine Ausführungen gerade natürlich sehr interessant. Wir sind da nicht so tief drin. Ich persönlich bin da auch jetzt noch nicht mal aus ethischen Gründen oder so nicht so hinterher, sondern ich überlege mir auch gut, welche Themen ich überhaupt noch spielen kann und was mich auch antörnt, sage ich mal. Aber wie gesagt, da sind wir, was uns als Online-Händler angeht, auf jeden Fall schon ein bisschen am Rummachen und auch ganz erfolgreich, war ganz gut. Aber man muss schon generell sagen, dass die Prompts halt echt gut formuliert sein müssen. Also eigentlich schon fast haargenau, weil sonst kommt da im Prinzip nichts Gescheites bei raus. Oder ich sag mal so, sag mal gerne dieses Wort gefährliches Halbwissen, ne? Und das ist dann auch ein bisschen blöd. Aber ja, so mehr.
Markus, du hast ja Einblicke in viele verschiedene Unternehmen. Wie weit ist AI schon in deutschen Unternehmen verbreitet?
Ja, das muss man natürlich differenzieren, gerade auf den Handel jetzt bezogen. Ich würde jetzt mich auf den Handel hier fokussieren oder auch auf die Coaching-Szene. Ich berate ja auch IntoMind hier, Mareike Abel vor allem vor diesem Hintergrund. Und das ist mega spannend zu sehen. Ich habe zum Beispiel mir Chatbox runtergeladen. Das ist einfach irgendeine blöde Chat-App, ne? Mit künstlicher Intelligenz. Und ich finde das so krass. Du kannst dir einfach alle Fragen stellen. Zack, du kriegst dann wirklich auf alle. Wie kann ich anfangen, gutes Jogging-Training aufzubauen? Was kann ich am Wochenende für eine Unternehmung machen? Du kannst die wildesten Fragen stellen, du kannst damit auch diskutieren und du kriegst alles, und das ist wirklich krass, sinnvolle Antworten. Und ich habe wirklich zig Sachen gecheckt. Du kriegst sogar Rechtsverstöße. Ich habe sogar getestet Rechtsverstöße. Zum Beispiel ein Bekannter von mir war heute Morgen da, Norbert, hier vom Ausländeramt in Großfeld, und er sagt, das kannst du mir helfen. Das kam mir durch Zufall, weil ich ihm Chatbox gezeigt hatte, und er sagte, mag es hier ein Syrischer, weil er sich um die Ausländer kümmert, der ist mit 1,7 Promille erwischt worden, was bedeutet das eigentlich für ihn? Früher hätten die einen Anwalt angerufen, haben wir es da eingegeben, und zack, haben wir wirklich detailliert mit Alternativen, was das bedeuten könnte, und im Detail das alles erklärt bekommen. Du brauchst keinen Anwalt, du musst es nicht googeln und aus 10 Links das selber irgendwie zusammensuchen, ne? Hat er alles für dich gemacht. Und das finde ich wirklich krass, weil wenn man sich das mal überlegt, wie viele Unternehmen im Handel, 50, 100 oder noch mehr, oder 10, wenn es kleiner ist, ganz egal, Leute im Customer Care beschäftigen. Ja? Und sagen wir mal, Wissenstransfer, also die Leute immer fit zu machen und mit Informationen auszustatten, ist manchmal schwieriger, als es einfach mit künstlicher Intelligenz nachzubauen. Ich meine, 75% aller Chat-Anfragen sind ja jetzt keine High-End-geliebten, wo ich wirklich den perfektesten Verkäufer oder Verkäuferin ever haben muss. Das sind ja generalistischere Anfragen. Bis hin, für wen eignet sich ein Gravelbike? Das kann alles schon wunderbar so eine künstliche Intelligenz beantworten. Das sind Sekundenschnelle, und ich kann das daraufhin auch optimieren. Bis zur Produkttexterstellung, bis zum Rendering und ich meine, ich habe mir jetzt gerade mal Spaß bei Chatbox die ersten LinkedIn-Texte probeweise erstellt. Da muss ich sagen, das passt noch nicht genau zu meinem Stil, aber ich meine, das wird ja auch noch alles optimiert. Weißt du? Und wenn ich mir vorstelle, wie krass das ist, was ich damit machen kann, in Sekundenschnelle. Und ich bin ein riesiger Fan. Und ich habe Tim Böker, mit dem habe ich Shopmacher gemacht, mit dem habe ich Commerz gemacht, mit dem habe ich Rose Bikes gemacht. Ich hatte ihm gestern Abend schon eine WhatsApp geschrieben und dafür müssen eigentlich mal Stefan Hamann anrufen. Eigentlich müssen wir jetzt schnell eine Firma noch gründen, wo wir diese ganzen Services für Händler, künstliche Intelligenzangebote vom Chat bis zum Texterstellung, alles in so eine eigene kleine Firma anbieten müssen. Mhm. Weil da ist so ein Markt. Und wenn ich jetzt, für das Letzte, dann höre ich auch auf zu reden. Und ich finde das so krass. Jetzt habe ich, guck mal, einer meiner dümmsten Sachen war so 2005, 2006. Da, Ende 2004 habe ich Stefan Hamann kennengelernt. 2006, da dachte ich, was für ein Idiot ist Stefan. Obwohl ich riesen begeistert bin, weil er mir von Open-Source-Entwicklung erzählt hat. Und ich so, ach so, dann entwickeln andere für dich Software und niemand... Und du stellst du stellst die Software wieder dritten zur Verfügung für lau. Was soll das denn für ein Scheiß? Ich war so, kam aus der harten BWL und dachte, das ist denn für ein scheiß Geschäftsmodell. Also, habe ich nicht kapiert. Aber ich wirklich, also 3 Jahre später habe ich das dann verstanden. So, und so, wenn ich mir das wieder, dann habe ich diese Welle, Open Source, diese ganze Power, diese ganze Kraft, das Ganze, was aus Open Source generiert werden konnte, einfach mega. Dann kam die Welle natürlich da auch schon hoch, Online-Handel. Dann habe ich gesehen, was im Handel passiert ist. Habe mir gesagt, nach dieser Open-Source-Erfahrung, ab jetzt verpasse ich nie wieder was. Ich gebe mich immer tiefschnell in die Themen ein und gucke, was ist. Dann hat der Handel E-Commerce verschlafen. Dann hat er Social verschlafen. Also der ist überall immer zu spät auf den Zug aufgesprungen. Und jetzt verschläft er, und dann beantworte ich nämlich damit deine Frage, jetzt verschläft er künstliche Intelligenz. Und er sagt, das gucken wir uns erstmal alles an. Ich würde wirklich sofort damit anfangen und würde sagen, tut mir leid, 10 Leute, ratzfatz, beschäftigen sich nur noch damit, was das alles bei uns bringen kann.
Markus, du hast im Prinzip schon die Tür aufgemacht zum nächsten Thema. Du hast ja gerade schon erwähnt, warum gründet man nicht eine Firma, wo man alle Einsatzbereiche einer künstlichen Intelligenz für Händler zusammenfasst und als Dienstleistung anbietet. Stefan, was sind denn konkret Einsatzbereiche, wo der Händler durch eine AI Unterstützung erfahren könnte?
Also ich sag mal, ich glaube, dass man die Frage fast anders formulieren muss. Also welche Bereiche können davon nicht profitieren? Ist tatsächlich, wenn man mal ganz am Anfang anfängt und über Datenhygiene nachdenkt, was nach wie vor ein Problem ist im E-Commerce, ja, also dass Daten einfach nicht konsistent gepflegt sind, dass zum Beispiel Produkteigenschaften nicht vollständig oder gar nicht gepflegt werden oder dass bestimmte, dass die Kategorisierung nicht optimal und durchgängig ist oder. Da gibt's, ich meine, da kann jeder Online-Händler Geschichten erzählen und Datenhygiene ist halt nach wie vor eines der großen Probleme, würde ich sagen, im Commerce. Und das ist beispielsweise ein Thema, was man heute schon auch in Shopware tatsächlich machen kann. Also Dinge wie automatisch aus einer Produktbeschreibung ein Attributsystem entwickeln und das sozusagen konsistent über eine ganze Kategorie durchziehen. So, dass das System halt checkt, welche Attribute, also Produkteigenschaften sind schon gesetzt, welche fehlen theoretisch und dann schaut, ob er die Informationen aus der existierenden Produktbeschreibung extrahieren kann. Also schon ein ganz cooles Beispiel, wie ich finde. Die Übersetzung ist ein anderes Beispiel. Also auch da ist ja, es ist nicht vollständig neu. DeepL kennt mit Sicherheit auch fast jeder, ja. Und es ist, hat ja schon eine sehr, sehr, sehr gute Übersetzungsqualität. Aber sowas on scale zu machen, eben auf dem ganzen Produktdatenstamm mit ein paar hunderttausend Produkten. Ich sag mal, dass sowas in Anführungszeichen mal eben geht, ist, glaube ich, auch eine relativ neue Entwicklung. Und das alleine ist ja ein super Effizienz- und Produktivitätsgewinn. Und dann, wenn ich eine Sache, die mich vorher, keine Ahnung, sag mal, 10.000 von Euros vielleicht gekostet hat, eben über so eine, keine Ahnung, API oder direkt in Shopware integriert, mit einem Knopfdruck anstoßen kann und dann bekomme ich halt 2 Stunden später eben das Ergebnis. Und ja, natürlich ist das vielleicht an einigen Stellen, keine Ahnung, nicht 100.000-prozentig perfekt, aber da würde ich sagen, es wäre auch bei den menschlichen Übersetzer wahrscheinlich nicht 100.000-prozentig perfekt. So, genau, also alles, was mit Taxi zu tun hat. Und man kann natürlich, was Markus gerade meinte, das ganze Thema Customer Support ist ein Riesenthema. Man kann ja, ich sag mal, Large Language Models, also sowas wie ChatGPT, eben auch feintunen. Also man könnte im Prinzip hingehen und die komplette Support-Korrespondenz der letzten Jahre als Input hochladen, sodass das System den Stil und auch die Informationen und Fragen kennt, die so, ich sag mal, in dem jeweiligen Business einfach häufig gestellt werden. So, und dann ist das System in der Lage, eben auch neue Fragen dementsprechend adäquat zu beantworten. Wenn man das dann noch rückkoppelt mit einer Bewertungsfunktion, dass also der Kunde die Antwort bewerten kann, dann hat man, glaube ich, schon ein in sich geschlossenes System, was sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ich sag mal, solche Modelle oder Systeme jetzt komplett ohne eine Art von menschlicher Zuarbeit oder Kontrolle zu planen. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, wo es eher darum geht, Menschen und Maschinen Hand in Hand arbeiten zu lassen. So, das ganze Thema Bilderstellung, Bildgenerierung ist ein riesiges Thema. Ich glaube, persönlich, wenn man sich mal ein Thema vorstellt, Fotografie, ist ja sau aufwendig und sau teuer. Ne? Wenn ich es wirklich richtig gut machen will, ist das ein extrem teures Unterfangen. So, was man jetzt machen kann, wo wir auch gerade dran forschen, stellt sich einfach vor, ich habe ein Produkt, hab davon 10 Bilder oder vielleicht auch nur 5, egal. Ich lade diese 10 Bilder wieder für ein Feintuning eines Bilderstellungsmodells sozusagen hoch, sodass das Modell an sich trainiert wird, Varianten dieses Produktes selbstständig zu generieren. Und dann kann man so coole Sachen machen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel, weil Michael, ich und Markus gerne Schnaps trinken. Tun wir eigentlich nicht, aber egal. Also nehmen wir mal Lager, das ist so ein prominenter Schnaps hier aus der Beziehung. Mit einer schicken Flasche. So, und jetzt möchte ich eben diese Flasche, davon habe ich Fotos gemacht, und ich möchte das in unterschiedlichen Szenarien. Also war was ich in einem Café oder, keine Ahnung, in irgendeiner Bar oder in irgendeinem geilen Garten, was auch immer. Dann kann ich sozusagen einfach nur noch diesen Input gehen. Ich möchte gerne diese Szenerie in dieser oder jener Lichtstimmung. Und dann generiert mir das System automatisch, sag mal, ja, die passenden Stimmungsbilder, die ich dann eben auf der Produktdetailseite oder auch jetzt im Storytelling oder wo auch immer verwenden kann. Also ich glaube persönlich, dieses Thema Virtual Product Photography wird halt ein Riesenthema werden in der Zukunft. So, das, genau. Also das sind nur mal so ein paar Facetten, ja. Wie gesagt, wir arbeiten da ja schon längere Zeit mit und haben, glaube ich, auch schon viele coole Mehrwerte im Produkt. Aber richtig spannend wird es natürlich, wenn man sich auch überlegt, so, wie wird die Reise da in der Zukunft weitergehen? Weil ich schon glaube, dass das wir die allermeisten Händler am Ende des Tages ja gar nicht so eine, ich sag mal, Entscheidung ist im Sinne von, da habe ich die Wahl, ob ich das gut finde oder schlecht finde, sondern am Ende des Tages, wenn, ich sag mal, der Wettbewerb das macht, ist er ja natürlich an den Stellen viel, viel schneller und effizienter unterwegs. Das heißt, ich muss mich ja im Prinzip schon auch ein bisschen in diese Richtung reinbegeben, um wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein und auch kosteneffizient aufgestellt zu sein.
Micha, aus deinem Alltag als Händler, nicht als Digital Rockstar, sondern als Händler, wo würdest du dir Bereiche wünschen oder wo siehst du Anwendungsbereiche von einer künstlichen Intelligenz? Wo könnte die dich entlasten? Was würdest du dir wünschen?
Hat Stefan wunderbar zusammengefasst, war alles drin, was ich auch gesagt hätte. Ich fand sein Beispiel sehr schön, dass man die Korrespondenz der letzten Jahre hochladen kann. Was das schon bei uns eine Ersparnis ist. Das sind ja, ich sag mal, keine Ahnung, kleiner Laden wie wir, die werden das nicht tracken und tun wir auch nicht, aber das sind doch bestimmt 60-70% der Sachen, die man immer wieder hat. Wo ist mein Paket? So diese üblichen Sachen. Und wenn dann das System erkennt, aha, das ist dasselbe, dann kommt doch zu 99% das Richtige raus. Und da wieder, was hat Stefan gesagt, dann hast du halt noch diesen Finisher, den menschlichen Finisher, so nenne ich den jetzt, ob es das Wort gibt, keine Ahnung. Und der guckt halt, jo, passt, baller ich rein und tschüss. Das spart uns so viel Arbeit, die man woanders einfach wunderbar einsetzen kann. Lass mich noch einen einzigen Punkt würde ich jetzt noch dazu bauen. Ich glaube, da kommt noch einiges jetzt mit Erklärvideos, weil das war vorher echt teuer, ne? Da kommen ja so Dienstleister, die so, ja, keine Ahnung, so Beraterfirmen, hätte ich fast gesagt, die dich da arm machen wollen und dir irgendwas erzählen. Das geht alles einfach. Da gibt es zum Beispiel DID, das ist so ein Dienstleister, da baust du das ein, dann hast du den Avatar, der spricht praktisch mit Lippenbewegung alles nach. Das ist alles eine Sache, die dann absolut bezahlbar wird und auch irgendwie cool wirkt und das würde ich jetzt noch adden, aber ansonsten hat Stefan eigentlich alles auf den Punkt gebracht.
Mhm. Ist denn so ein Einsatz und so eine Implementierung von AI-Applikationen in die Geschäftsprozesse nicht auch ein Kostenfaktor? Also ist das nicht ziemlich teuer? Gerade bei kleineren, mittleren Händlern ist es ja immer so eine Sache, ob man da nötige Ressourcen, nötige finanzielle Mittel besitzt. Stefan,
ist das kostet? Was kostet ein Mitarbeiter? Wann hat der Urlaub? Ist er krank? Hier ist immer jemand da. 24 Stunden am Tag kann ich da Fragen machen, tun. Ich glaube, die Frage ist schon beantwortet. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit sagen will.
Mhm. Ja, ich meine, ein bisschen, keine Ahnung, technischer gesprochen, ist ja, ist das Kostenthema kein Thema. Ja, also es ist ja egal eigentlich, in welcher Form du das nutzt. Ob du jetzt die Shopware, die integrierten Funktionen in Shopware nimmst oder ob du jemals externes, separates einbindest oder wie auch immer, es wird immer verbrauchsweise abgerechnet. Das heißt, wenn du wenig verbrauchst, dann bezahlst du halt auch wenig. Ne? Mhm. Die Kosten sind eigentlich sehr überschaubar, also im Vergleich zu dem Mehrwert und Outcome, der entstehen kann. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass man als Händler grundsätzlich bei solchen Dingen sich schon sehr genau überlegt, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung, also was möchte ich damit erreichen. Damit man am Ende des Tages nicht in so einem ich mache Dinge der Dinge wegen verfällt, sondern dass alles natürlich irgendwie einen strategischen Ansatz hat.
Mhm. Markus, wir haben schon öfter mal über über deutsche Unternehmen und generell, dass hier vielleicht die Angst ein bisschen weiter vorherrscht und eher konservatives Gedankengut und so weiter und so weiter. Aus deiner Erfahrung sträuben sich deutsche Unternehmer eher gegen den Einsatz von AI oder geht man da mit offenen Armen drauf zu?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Deutschland tut man sich ja generell schwer damit. Also ich glaube, dass wir in Deutschland ein Grundproblem haben. Ich habe da gestern noch mit einem befreundeten Professor für Management aus dem Finanzsektor drüber gesprochen, lange. Eigentlich haben wir gerade so eine krasse Zeit. Das heißt, früher war es immer das Wichtigste, dass du Erfahrung besitzt, lange Jahre etwas gemacht hast und dann konntest du erfolgreich sein und wer die meiste Erfahrung hatte, gewinnt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir im Management viel zu viele Leute mit ausreichender Erfahrung haben, langjährige Erfahrung, aber mit zu wenig Wandlungsfreudigkeit. Weil sie in einem Gebiet sich immer mehr spezialisiert haben und wir bräuchten jetzt agilere, wandlungsfähige Management-Teams, die sich schneller auf neue Situationen. Also, ich sage, es tut sich darum schwer, weil wir zu wenig Veränderungsbereitschaft heute in unseren vielen klassischen Management-Strukturen haben. Und darum will ich lieber immer abwarten. Und wenn man abwartet in diesen Zeiten, das sieht man ja auch an Social Media oder online, dann ist man halt leider nur noch in der letzten Position. Und wie wichtig dieses Thema ist, das scheint vielen Leuten noch gar nicht klar zu sein. Wir haben aktuell mit den größten Druck auf Margen. Ne? Das heißt, der Verkaufspreis minus Einkaufspreis bei Produkten, das drückt immer dichter zusammen. Das ist auch natürlich wegen der Transparenz online und wegen Warendruck und solchen Sachen überangeboten. Das heißt, wir haben eine der niedrigsten Rohertragsquoten ever. Das heißt, um in Zukunft Handel der Zukunft zu betreiben zu können, musst du immer kosteneffizienter werden. Stefan hat das schon kurz angesprochen. Und damit wirst du keine Wahl haben und musst jetzt schon dich krass durchoptimieren, damit du diese Kosteneffizienz hinkriegst. Und wenn du die nicht hinkriegst, wirst du einfach solche krassen Wettbewerbsnachteile haben und nicht mehr mithalten.
Da sind wir beim nächsten Thema. Also, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo seht ihr denn so Gefahren oder Risiken beim Einsatz von AI? Also jetzt in der Praxis zum Beispiel Copyright-Issues, wenn ich die zum Generieren von Texten benutze, oder das Beispiel, was du eingangs hattest, Markus, ist mit den mit der rechtlichen Auskunft, das ist ja alles andere als rechtlich belastbar, wenn man mal kurz ChatGPT fragt. Wo seht ihr da vielleicht Gefahren? Jetzt ganz plastisch, Stefan, wer sagt mir, dass ich tatsächlich mit Stefan Hamann spreche und nicht irgendeiner künstlichen Intelligenz, die du vorher programmiert hast?
Ja, also die ehrliche Antwort, ich glaube, dass diese Grenzen immer mehr verschwimmen. Und es ist auch egal, keine Ahnung, was die EU sich da überlegt und welche Art von Regulation da in Zukunft stattfinden wird. Also die überlegen ja zum Beispiel, dass ich AI-generierter Content klar als AI-generierter Content gekennzeichnet sein muss, oder zumindest, dass es so eine Art Wasserzeichen gibt. Ich persönlich glaube, das wird halt, keine Ahnung, die Amerikaner und Chinesen relativ wenig interessieren, was die uns in der EU da zurecht regulieren. Das heißt, ich glaube, am Ende des Tages gibt es auch einen großen Druck, dass, ich sag mal, Unternehmen in der EU natürlich insgesamt auch wettbewerbsfähig sein müssen und sich wettbewerbsfähig aufstellen müssen. Und dementsprechend, glaube ich, wird das in der Realität hoffentlich irgendwo ein ausgewogenes Konzept, wo man dann auch auf dem internationalen Vergleich sich gut aufstellen kann. Also das wäre so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht die rechtliche Perspektive. Ich glaube, ansonsten aus der Risikoperspektive ist es ja heute schon so, wenn man, keine Ahnung, sich seine persönliche Timeline vorstellt, egal ob es Twitter, LinkedIn oder Instagram ist. Es ist ja heute schon so, dass, keine Ahnung, schwierig ist, wirklich die Wahrheit von irgendwas Ausgedachten oder Generierten zu unterscheiden. Ne? Und da sehe ich persönlich auch so das größte Risiko, also gar nicht so sehr jetzt wie E-Commerce, sondern mehr im Bereich, keine Ahnung, Presse, News, dass das Fake News-Thema einfach exponentiell nochmal um den Faktor 100 wächst und am Ende des Tages gerade die jüngere Generation, die sich ja eben keine Zeitung oder sowas durchliest oder, keine Ahnung, sich Spiegel online durchliest, sondern sich eigentlich ausschließlich über Social Media informiert, dass da natürlich so Themen wie die Verschwörungstheorien und irgendwelche völlig abgefahrenen Sachen, diese Phänomene, die werden halt massiv zunehmen. Ja, und ich glaube, das Einzige, was man da auch wirklich machen kann, ist, wenn man Kinder hat, diese Kinder irgendwie zu kritischen und realistischen Menschen zu erziehen und die halt auch jetzt schon, ich sag mal, in die Richtung rein zu briefen, dass die halt einfach nicht alles glauben sollen, was irgendwo steht oder auch vielleicht irgendwo als Video gezeigt wird oder wie auch immer. Weil ohne eine gründliche Portion Skepsis geht man als normaler Mensch da auch unerwischt sein.
Aber man muss ja, ich glaube ja immer an Trend und Antitrend. Das heißt, wenn es immer mehr News gibt, die so generiert werden, dann wird es irgendwann auch in jungen Generationen, dann werden sich YouTuber oder Insta-Leute oder TikToker bilden, die dafür berühmt sind, dass sie wirklich wieder sehr recherchiert sind. Also ich glaube, es gibt immer Trend und Antitrend und dann wird es dafür auch lösen. Ich würde lieber diese Probleme hinterher lösen als vorher. Und ich sag mal so, auch heute ist ja unabhängig von Fake News, es ist ja schon nicht einfach, die Leute hören ihren Podcast, die gucken irgendwas und wenn du heute schon nicht alles selber in den Kontext gesetzt hast, dann ist es auch immer schwer. Ich hatte Beispiel, zum Beispiel kam eine Arbeitskollegin von mir letztens zu mir und sagte, Markus, das ist ja krass, ich habe mal geguckt, Deutschland, selbst wenn wir ökologischer jetzt noch werden, könnten wir in der Welt gar nichts ausrichten, weil wir nur 1%, also alles, was wir machen, könnte nur 1% Impact haben. So, und da hat sie diese Zahl gehört, das haben wir in dem Freundeskreis diskutiert. Ja, klar. Aber ich meine, wie viele Länder gibt es auf der Welt? 170, 180, ich habe keine Ahnung. Teil doch erstmal 100% durch 180. Dann ganz platt gesagt, oder, ne? Dann ist ja schon 1% viel Impact. So, wenn man das, ich einfach mal eine andere Zahl in den Raum werfe im mathematischen Verhältnis. Wenn du dann sagst, pro Kopf ist Deutschland einer der größten CO2-Verschwender und tut immer so, als wären wir so klimaneutral und klimatoll. Aber in Wirklichkeit sind wir schlimmer pro Kopf als die Chinesen. Und wenn das dann Mathematik, weißt du, so haben wir ja heute schon haufenweise, tonnenweise Fake News und auch heute schon gezwungen, in den Kontext immer alles zu setzen. Und ich glaube, da wird es zukünftig eine mega Lösung geben. Und ich glaube, demnächst wird es so sein, dass du beim Zahnarzt den Termin zum Glück dann super schnell mit dem Chat, mit dem Chatbot machst oder vielleicht sogar die dann telefonisch mit dir spricht. Und dann wird es aber irgendwelche Leute geben, die sich wieder gerade dadurch prädestinieren. Vielleicht ist ja auch die Rückkehr des stationären Handels, wo du wieder persönlich mit Menschen sprichst.
Also womit wir wieder beim Antitrend werden, ne? Micha, was überwiegt? Chancen oder Risiken?
Also erstmal ganz kurz noch zu Stefan, als er gerade dran war. Ich denke, dass wir wie immer die zweite Geige spielen werden, wenn nicht die dritte. Das gibt nichts. Also EU, Deutschland, Politik, ich bin da gerade, also nee. Also da werden alle anderen machen, tun und wir werden wieder irgendwie ganz hinten dabei sein. Also das mal das eine. Und lass mich mal jetzt ein bisschen rumspinnen. Ich habe so letztens drüber nachgedacht. Ne? Ich habe da gab es irgendwie so eine Doku über Arnold Schwarzenegger. Dann kam dann Terminator und so. Und dann habe ich irgendwie an diese ganze AI-Sache gedacht und gedacht und so für mich gedacht, Mann, Micha, wie krass ist das mit dem Skynet? Also wie nah sind wir schon jetzt an dem Thema dran, wo wir früher drüber gelacht, will ich nicht sagen, haben. Aber das ist so nah dran. Und wenn du das mal rumspinnst, ne? Je nach Regulierung, je nach, wie die Länder das entscheiden, wie das demnächst sein soll, umso mehr Freiheit man diesem Ding gibt, was ist denn, wenn das Ding dann die Kontrolle übernimmt? Weil letztendlich geht ohne Internet nichts mehr. In jeglichen Bereichen, ob Verkehrsführung, Waffenarsenale, bla bla bla. Also, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen hier, ne? Wir haben alle Kinder, ne? Aber wenn du da mal einen Moment drüber nachdenkst, wirklich drüber nachdenkst, da wird dir wirklich schwummerig, ne? Jetzt habe ich deine Ausgangsfrage leider gar, weil das wollte ich unbedingt noch loswerden. Leider.
Jetzt mal das so.
Das ist auch emotional, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ruf mich nochmal ab, bitte, Billo.
Nee, ich wollte nur wissen, ob deiner Ansicht nach die Chancen oder die Risiken bei AI überwiegen.
Ja, das erste Mal, seit wir den Podcast machen, enthalte ich mich einer Stimme.
Okay, pass auf, ich frage dich in 2 Jahren nochmal, sollen wir uns darauf einigen? Dann, ich glaube, dann kannst du das besser absehen.
Okay. Nein, jetzt in 2 Jahren nochmal.
Also eigentlich wäre meine nächste Frage gewesen, wird der aktuelle Hype um AI wieder verschwinden? Ich gebe mir jetzt einfach mal selber die Antwort nein, weil ich mal denke, das ist auch in eurem Sinne. Deshalb wandle ich die Frage jetzt um. Wie wird sich der Arbeitsmarkt in 5 bis 10 Jahren verändert haben? Wir sind ja alle im Digitalbereich unterwegs. Ist dieses AI-Thema wirklich nur ein Thema, was sehr in unserer Blase stattfindet, oder betrifft es den gesamten Arbeitsmarkt, sämtliche Branchen?
Also aus meiner Sicht betrifft es nahezu sämtliche Branchen. Und ich persönlich glaube, dass diese Entwicklung, die wird langfristig wahrscheinlich eher, als wir alle denken, ich sag mal, dazu führen, dass wir so Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen sehr viel konkreter diskutieren und auch umsetzen, weil dafür das ganze soziale System kann das theoretisch überhaupt gar nicht auffangen. Also ich sag mal, wenn man sich alleine einmal anschaut, wozu diese Systeme heute schon in der Lage sind, ja, und das Verrückte ist ja, dass es da vor allem im Themen geht, jetzt wie, keine Ahnung, zum Beispiel Programmieren oder Texte generieren oder Texte übersetzen oder Grafiken, Assets, was auch immer erstellen, also schon Sachen, die sehr stark mit Kreativität verbunden sind und wo einer, ich bin 100%ig sicher, wenn wir vor 3 Jahren oder 4 Jahren dieses Gespräch geführt hätten, hätte jeder gesagt, also die Berufe, die es maximal als allerletztes trifft, also wie kann denn ein Computer denn bitte schon kreativ sein und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja zum einen eine überraschende Entwicklung und zum anderen, glaube ich, diese Geschwindigkeit, mit der am Ende des Tages so eine Eigendynamik entsteht. Das heißt, Unternehmen müssen in irgendeiner Form handeln und reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auf der anderen Seite muss dann die Gesellschaft und auch die Sozialsysteme jetzt da in der Lage sein, eben auch diese Arbeitskräfte aufzufangen natürlich und im Idealfall viele dieser Menschen wieder, keine Ahnung, in anderer Form an die Arbeit heranzuführen. Also das heißt eben die Umschulen oder so. Ne? Das ist schwer vorstellbar, keine Ahnung, wenn du jetzt 10 Jahre studiert hast und bist halt, keine Ahnung, Ultraspezialist in einem bestimmten Bereich, schreibst halt Forschungsarbeiten oder weiß der Teufel was. Und dann sagt dir jemand so, jetzt kannst du eine Umschulung machen zum Gärtner, weil das ist gerade noch nicht AI-gefährdet, so ungefähr. Das sind halt Diskussionen, die extrem schwierig sind. Ne? Aber ich glaube, dass der technische Fortschritt an der Stelle irgendwo nicht aufzuhalten ist und dass wir uns irgendwo alle in dieser neuen Realität in irgendeiner Form dass wir uns dem anpassen müssen und da also jeder für sich sozusagen eine Zukunft entwickeln muss. Ja. Nur dass davon ausgeht, dass ich sag mal, auf den Arbeitsmarkt keinen Einfluss haben wird, auf einer Zeitscheibe von 5 bis 10 Jahren, das ist verrückt. Also es ist natürlich ein Leistungskraft.
Ich würde das ja so zusammenfassen wollen, weil ich würde mich Stefan anschließen und würde sagen, erstmal zeigt das, dass das ganze Schulsystem, wie wir es heute haben, überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das jetzt schnellstens angepasst werden, weil diese auswendig lernen, worauf das am meisten fußt, braucht kein Mensch, weil das kann ja bei Chatbox
fragen. Das heißt, machen keinen Sinn mehr.
Macht keinen Sinn. Also es ist Zeitverschwendung. Und das fand ich, als ich mit Winnie letztens unterhalten habe, hier CEO von Shopware, mega spannend. In Mexiko, in der 4. Klasse, musste seine Tochter jetzt, die hat jetzt ein paar Monate von dort aus gearbeitet, die mussten schon ein Projekt machen, Unternehmertum. Da mussten die so ein kleines Mini-Business, wo die ein paar Sachen verkaufen mussten. Weißt du, die haben schon ganz andere Skillsets, die die arbeiten müssen. Und das nicht jetzt in der größten, krassesten Stadt, das war ja nicht New York oder irgendwas, weißt du, sondern wirklich, sag mal, auf dem Berg in Mexiko. So, zweitens, also unser Schulsystem macht so keinen Sinn mehr, das muss schnellstens reformiert werden. Zweitens, wir werden jetzt die krasseste Spaltung, unsere ganze Mittelschicht ist ganz krass gefährdet und wir werden sie auch so nicht retten können. Weil es wird immer mehr in Berufe, du wirst halt immer mehr Leute brauchen, die Altenpfleger sind, im Haushalt mithelfen oder Handwerker. Weil das werden Berufe sein, wir werden die ganze Sachbearbeiterstruktur, die wird einfach wegbrechen, weil die einfach per künstliche Intelligenz komplett alles ersetzt wird. Da brauchst du nicht mehr. Egal, ob du das in der Bank gemacht hast, Sachbearbeiter oder woanders, das brauchst du alles nicht mehr. Diese Jobs werden also abwandern in die Logistik, wo du noch händisch mitarbeiten musst, die wirst in Altenpflege und in solche Berufe und im Haushalt. Damit auch zu niedriger bezahlten Gehaltsstrukturen. Und nach oben hin brauchst du die kreativen Berufe auch nur noch beschränkter. Das heißt, da gibt's dann eher ein paar Denkerinnen und Denker und Lenkerinnen und Lenker. Also das heißt, es verwandelt sich dann komplett. Und das ist krass, weil das wird zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Und dafür muss man gute Antworten haben. Und das heißt, wenn du jetzt der Vorreiter bist, dann wird natürlich Deutschland auch danach noch in Zukunft Jobs haben. Wir werden ganz klar sagen müssen, heute 50% der Leute, die einfach dann in sachbare Strukturen verstecken, für die wird es halt ultra schwierig in den nächsten 10 Jahren.
Mhm. Auf die Gesellschaft, gesellschaftspolitischen Dinge, die ihr angesprochen habt, will ich gar nicht eingehen. Ich will mal das Pferd ganz anders aufsatteln. Ich war letztens Speaker bei über 60 Steuerberater, ja. Und was die sich schon mit dem Thema da beschäftigt haben, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, ne? Und jetzt muss man noch ein Stück weiter denken. Jede Branche, jede einzelne Branche wird für sich einen Weg finden und überlegen, was die anders machen können. Das kriegen wir ja gar nicht mit. Wir sind in unserer Bubble, ne? Aber in jeder Branche wird das Thema auf den Tisch gebracht und wenn da Einsparungen möglich sind, dann wird das auch publik gemacht. Das heißt also, jede Branche wird nach und nach sich da verändern und deswegen wird das definitiv einen riesen Schwarm hinter sich herziehen, den wir jetzt noch gar nicht übersehen können, weil wir in manchen Branchen gar nicht drin sind und jetzt aktuell noch denken, nee, da wird nichts passieren. Und es ist aber anders, weil wir es einfach nicht kennen.
Stefan, sorry, du wolltest noch was sagen. Nee, ich wollte sagen, das ist auf jeden Fall super wichtig, was Miguel gesagt hat. Das ist halt genau das Thema. Also es ist einfach, glaube ich, vollständig Industrien übergreifen und wird überall, also eine mehr oder weniger ausgeprägte Wirkungen entfalten. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schon wichtig, dass es auch gesellschaftlich betrachtet wird als Thema. Also, wie gesagt, einer, ich glaube, das Food zu regulieren macht null Sinn. Auf der anderen Seite, da gar nichts zu machen, macht natürlich auch keinen Sinn. Also ist, wie so oft, halt nicht schwarz oder weiß, sondern sehr viel grau wahrscheinlich.
Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit euch weiter das Thema zu beobachten. Jetzt haben wir zum Schluss natürlich das ganz große Rad gedreht. Ich würde ganz gerne noch mal einmal einen kurzen Schritt zurückgehen, und zwar zu einem Praxistipp. Stefan, stell dir vor, ich wäre jetzt jemand, der noch nie Berührungspunkte mit dem Thema AI hat. Ich möchte mich jetzt aber da mal einfuchsen und mich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Welche Apps würdest du mir empfehlen?
Apps? Ach du Scheiße. Bin ja hier noch aus der klassischen Generation.
Es müssen nicht unbedingt Apps sein, es können auch alle anderen Anwendungen sein. Du hast ja gerade schon DeepL hast du ja gerade schon.
Ja, DeepL, genau. Ja, auf jeden Fall ChatGPT, ich meine, ist eh klar. Da würde ich auf jeden Fall, das war ja kurz mein Video hier umschreiben, Moment. Da würde ich auch auf jeden Fall auch ChatGPT Pro dann empfehlen, das mal auszuprobieren. Also weil die Ergebnisse halt, sag mal, nochmal in den ganzen großen Ordnung besser sind. Was ansonsten für das Thema Bildgenerierung spannend ist, ist zum einen DALL-E, ist auch von OpenAI, zum anderen Stable Diffusion, das kann man sich sogar kostenlos auf seinen Mac oder auf seinen Windows-PC tatsächlich runterladen, kann das lokal ausführen oder halt in der Cloud benutzen. Mhm. Midjourney natürlich, ja, das ist super cool. Dann für Videogeschichten, was ich ziemlich krass fand, ist, ich muss mal einmal kurz gucken, wie das hieß. Das habe ich mir nämlich letztens, habe ich das mal ausprobiert. Also zum einen, was cool ist, ist eher 3D-Modellerstellung aus. Alle Leute, die, keine Ahnung, 3D-Modelle von Produkten zum Beispiel machen wollen.
Ist ja auch ein großes Thema, gerade Spatial Commerce, ne?
Ja, die heißt Polycam. Da kannst du halt praktisch, keine Ahnung, du hast so einmal um das Ding drumherum und dann kriegst du mit automatisch ein 3D-Modell davon erzeugt. Das ist ziemlich interessant. Jetzt lass mich mal einmal kurz gucken, wie die Video-App hieß. 1 Million Apps aus dem Handy und keiner davon benutzt sich oft. Also Video finde ich Runway ML total cool. Da kannst du praktisch einfach einen Text eingeben. Ich möchte hier einen springenden, weiß ich, goldenen Retriever oder sowas. Dann erzeugt dir automatisch ein Video. Du kannst aber auch einfach ein Bild hochladen, zum Beispiel von dir oder von wem auch immer, und kannst dann sagen, weiß ich möchte, dass die Person auf dem Bild, was weiß ich, ein Lagerporn trinkt. Ja? Und dann generiert der praktisch einen Videoclip, der genau dazu passt. Also das ist auch ziemlich krass. Dann gibt es diverse Tools zum Thema Voice Cloning, was tatsächlich auch schon besser funktioniert, als die meisten Menschen wissen und denken. Dann habe ich noch ein ganz cooles, also wird tatsächlich auch vorhin noch angeguckt. Das heißt, das war so ein bisschen, was Michael vorhin meinte, also wo du praktisch einen virtuellen Klon von dir selber generieren kannst. Und dann kann das kannst du deine Voice Clone, kannst du den Hintergrund aussuchen, da gibst du einfach nur irgendwie Text ein, der sozusagen erzählt werden soll. Und dann erzeugt er automatisch ein Video, was du dann halt irgendwie in Social Media oder so verwenden kannst. Wie ist das Tool, was du meinst, Michael?
DID, glaube ich.
Ja, DID, genau. Das hatte ich vorhin auch vorhin mal kurz getestet. Aber sonst, was vielleicht auch eine coole Empfehlung ist, es gibt eine Seite, die nennt sich Hugging Face. So, und da ist es sozusagen, ja, die AI-Community, wenn man so will, sind nämlich alle Modelle, die es sozusagen für die unterschiedlichen Bereiche gibt, also Music to Image oder Music Generation oder weiß der Teufel was. Da gibt es ja über 100.000 unterschiedliche Modelle, die, sag mal, irgendwie crazy Zeug machen. Und die kann man da halt finden, ausprobieren, testen und so weiter. Also das ist halt auch mal irgendwie für die Leute, die ein bisschen breiter einsteigen wollen, auch eine ganz interessante Geschichte. So, und generell dann Einstieg zu finden, also es gibt unzählige, wirklich auch tatsächlich gute Bücher dazu, auch für Einsteiger. Es gibt auch ein paar Bücher für Leute, die schon tief drin sind, die immer noch echt interessant sind. Vielleicht können wir unter dem Podcast mal so ein paar Empfehlungen aus dem Video. Mhm. Und dann, was auf der anderen Seite natürlich, ich meine, dass hier die jüngere Generation, also YouTube-Videos oder was auch immer. Also es gibt viele Möglichkeiten, in das Thema einzusteigen. Aber ich glaube, für mich war es immer der allerbeste Tipp, das tatsächlich selber auszuprobieren. Learning by doing. Also einfach mal, je nachdem, in welcher, wo man gerade selber unterwegs ist, in welchem Lebensabschnitt und in welcher, keine Ahnung, beruflichen Situation, glaube ich, wird man ziemlich schnell halt das eine oder andere finden, was tatsächlich ziemlich cool ist und auch einen Mehrwert entfalten kann.
War cool. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Es hat sehr großen Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch auch, lieber Micha, Markus, Stefan. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und passt auf euch auf. Tschüss.
Machen wir.
Macht's gut, danke.
Ciao. Ciao.